Martina Keller.
Martina Keller?
Ja. Wo ist der Hund?
Im Museum Ludwig in Köln geht es um zeitgenössische Kunst.
Martina Keller!
Selbst die Besucherin wird hier ausgestellt. Und wenn sie in den Tiefen des Museums verschwindet, kommt die nächste Besucherin.
Jennifer!
Ist das Kunst oder kann das weg? Von Kartoffelchips, Teppichmessern und einem Hund mit rosa Pfote. Ein Feature von Martina Keller.
Das Problem bei den Chips war, dass sie verblichen sind. Also, obwohl es nur sehr dunkles Licht war, irgendwann nach 3-4 Wochen fingen an, die oberen Chips heller zu werden und mussten dann durch Streuung von neuen Chips eine dünne Schicht darüber wieder angeglichen werden.
Das Werk heißt Earth Apfel Room. Thomas Rentmeister hat im Museum für moderne Kunst in Frankfurt am Main einen Raum mit Kartoffelchips gefüllt, 70 cm hoch.
Direkt beim Eröffnungsabend ist einer reingelaufen und hat gedacht, dass das okay ist und hat angefangen, die Chips zu essen. Also der Restaurator hat mir auch im Nachhinein dann erzählt, dass sie das immer wieder dann glätten mussten mit neuen Chips und dass die Leute teilweise sogar in den benachbarten Museumsräumen Chips essen, sich die Bilder angeguckt hätten. Es musste dann irgendwann ein Schild angebracht werden, dass man nicht reingehen darf. Und trotzdem sind dann noch manche Leute reingelaufen.
Ich notiere. Der Künstler schätzt diese Art von Kunstkonsum nicht. Doch wie lange ist so ein Raum voller Kartoffelchips haltbar als Kunstwerk?
Die Ausstellung, die lief einige Monate und es war eigentlich von der Haltbarkeit her und vom Geruch her kein Problem. Es roch zwar nach Chips, aber nicht unangenehm.
Im Museum Ludwig. Vor mir türmt sich eine weiße Plane. Sie scheint aus einem Raum zu quellen. Ein Mann trägt eine Lichtermaske vor dem Gesicht in Form eines aufgeklappten Buchs. Wände kreuz und quer im Raum. Rechts gehen? Oder links? Oder geradeaus? Egal.
Es ist ja eine sehr ungewöhnliche Architektur. Da sind keine gerade Linien, die gezeichnet werden, wie man das üblicherweise erwartet. Da ist kein Anfang und kein Ende des Parcours.
Katia Boudin ist die Kuratorin der Ausstellung.
Es ist so eine Art Mikrokosmos, was der Künstler realisiert. Und insofern gibt es auch sowohl Filme wie Fotografien, wie Personen, die Rollen spielen, also Performers und eben auch Tiere, lebendige Wesen, die auch Kunstwerke sind.
Da ist doch schon so ein Wesen.
Der ist weg, das Herrschende. Normalerweise geht er ja immer mit dem Mann, ne?
Ein weißer Hund mit rosa Pfote. Der Körper sehnig. Unterm Fell malen sich die Rippen ab.
Der ist viel zu dünn, der Hund. Meinen Sie, der gibt einen Laut?
Der Hund wirkt ungerührt, ganz bei sich.
Glaube ich nicht, der wird dich nicht melden. Denn wir haben den schon mal gesehen, waren schon mal hier. Und der läuft ja normal hinter dem Mann her, aber der ist ja schon weg.
Der Hund heißt Human und ist eine Hündin. Bei der Documenta 2013 streifte Human durch ein Biotop in der Kasseler Karlsaue. Der Künstler Pierre Huyghe hatte es geschaffen.
Ein Künstler, der in der Vergangenheit seine Werke und das Szenario sehr eng kontrollierte, von Anfang bis zum Ende. Jetzt, besonders seit der Documenta, lässt er dann auch los. Der setzt sozusagen die Regeln, aber wie sich die Arbeit dann entwickelt, da hat er keine Kontrolle mehr.
Ja, du, ja, geh doch mal her. Ja.
Das Kunstwerk komplettiert sich ja erst durch den Betrachter und die Interaktion zwischen dem Kunstwerk und dem Betrachter und zwischen den anderen Leuten, die über diese Arbeiten dann reden.
Da hinten.
Human kehrt der Besucherin den Rücken und trabt elegant davon. Ich halte fest, der Künstler mag den Eigensinn der Kreatur. In einem Aquarium krabbeln urzeitlich anmutende Wesen über sandigen Boden, Darüber schwebt ein mächtiger Stein im Wasser.
Das ist ein Lavastein. Durch das Wasser schwebt er. Da denkt man natürlich auch an Magritte. Das hat schon was sehr Surrealistisches in sich. Diese Arbeit auch, die ist nie identisch. Die lebt ja. Ne? Die Krabben bewegen sich ja. Der Sand auf dem Boden bewegt sich dann auch entsprechend. Da sind Dialoge zwischen den verschiedenen Wesen, die sich dort aufhalten. Und durch diese Bewegung ändert sich das Kunstwerk ständig.
Ich notiere, ein Kunstwerk kann lebendig sein, sich verändern, nach Regeln, die der Künstler vorgibt. Aber was ist der Kern eines Werkes? Was bleibt, wenn so eine Ausstellung vorüber ist? Ich brauche eine Pause.
Ja, dann laufen wir doch einfach eine Runde. Ich nehme den Hund nochmal an die Leine, geil.
Es ist Mittagszeit. Ich spaziere mit Humans Herrchen, Marlon Middeke, am Rhein entlang. Ein junger Mann, Mitte 20.
Seit wann kennen Sie sich?
Seit 2 Jahren habe ich sie jetzt.
Wie kam das?
Damals für das Documenta-Projekt in Kassel sind wir quasi zueinander geführt worden. Ne? Das war damals einfach eine ganz normale Bewerbung auf einen Job, der ausgeschrieben war in Zeitungen. In weiteren Interviews stellte sich dann heraus, dass es um diesen Hund geht. Und dann wurde mir der Hund anvertraut. Und seitdem leben wir zusammen.
Während wir reden, trabt Human voraus. Schnüffelt hier, schnüffelt dort, hockt sich dann nieder.
Jetzt müssen wir hier mal ins Amt leiten.
Natürlich ist Who's Afraid ein Doek, was veel besproken is, waar mensen zeggen dat het niet goed is gerestaureerd, dat het niet meer het magnetische heeft wat het vroeger had.
Natuurlijk is Who's Afraid een werk über das viel gesprochen wird. Manche Leute sagen, es sei nicht gut restauriert worden, es habe nicht mehr die magnetische Qualität, die es vorher hatte.
Ein Video auf der Webseite des Stedelijk Museums in Amsterdam feiert die Rückkehr eines Werkes, das viele Jahre im Depot gelagert hat. Who's Afraid of Red, Yellow and Blue Number 3?
Waar het ons om gaat nu is dat het nog steeds een ongelooflijk krachtige compositie is.
Aber wir finden immer noch, dass es eine wunderbar kraftvolle Komposition ist.
Waarbij dat spel tussen die twee lijnen versus het grote rode vlak wel degelijk nog steeds de moeite waard is om te bekijken.
Der Dialog zwischen den beiden Streifen und dieser riesigen roten Fläche lohnt definitiv das Anschauen.
Für Who's Afraid bin ich in Amsterdam. Ein Gemälde des Amerikaners Barnett Newman. 5,44 Meter lang, 2,45 Meter hoch. Die Leinwand ist fast komplett von einer gleichmäßig roten Farbe bedeckt. Nur an den Rändern schmale vertikale Streifen. Links blau, rechts gelb. Ich will näher ran, aber eine meterlange Metallbarriere hält mich auf Abstand. Eine Schutzmaßnahme wegen eines Vorfalls am 21. März 1986.
Das Bild an sich war ein Ikon für mich auch. Das war ein sehr wichtiges Bild. Und das war wirklich natürlich ein Schock. Das war wirklich schrecklich.
Eisbrand Hümelin ist Restaurierungsforscher am Institut für das kulturelle Erbe der Niederlande. An jenem Nachmittag wird er in das Stedelijk Museum gerufen. Ein Mann habe Who's Afraid attackiert mit dem Teppichmesser.
Es waren 3 Schnitte über die ganze Breite von 5 Meter mit einem Abstand von 20 Zentimeter so ungefähr. Das heißt, dass so die Leinwand auch daraus gefallen ist. Ich weiß natürlich aus Erfahrung auch, dass das Restaurieren von einer monochromen Fläche unglaublich schwierig ist. Es klingt vielleicht etwas komisch, aber es ist viel leichter, ein Porträt zu retuschieren, weil die Zuschauer ergänzt das Bild mit dem Auge und sieht dann die Beschädigung nicht. Aber eine monochrome Fläche, da gibt es keinen Gestalten. Deshalb war auch die Angst, dass wir das nicht schaffen könnten und dass das Bild vielleicht total los war. Ein Totalverlust, ja.
Das Gemälde wird dem amerikanischen Restaurator Daniel Goldreyer anvertraut. Er hatte mit dem 1970 verstorbenen Barnett Newman zusammengearbeitet. Goldreyer braucht Zeit für die Restaurierung. Er muss Schnitte von insgesamt fast 15 Metern Länge behandeln. Nach 4 Jahren informiert der Restaurator den Direktor des Dedelijk, das Bild sei fertig. Das Museum erhält sein Werk zurück. Die Schnitte sind nur noch für Eingeweihte erkennbar.
Ich habe damals gewusst, dass das Bild übermalt war oder ziemlich sicher übermalt war.
Ein Gutachten kommt später zu dem gleichen Schluss. Goldreyer streitet die Übermalung zeitlebens ab.
Die Oberfläche war wirklich anders, als wie ich das erinnert habe. Das ist natürlich tricky. Ich kann nur beschreiben, was ich erinnere, nicht? Das macht es natürlich sehr schwierig.
Mehr als 25 Jahre sind seit dem Attentat vergangen.
Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber wenn man so ganz kleine Unterschiede hat vom Rot, dann kann man das Auge auch nicht gut konzentrieren drauf. Dann fängt es an zu flimmern. Diese 2 Nuancen vom Rot so nebeneinander, dann wird es fast auch immateriell, dann verschwindet die Oberfläche plötzlich. Man versinkt in das Bild. Aber wenn man natürlich sich etwas fokussiert auf die Oberfläche, dann plötzlich ist es Farbe mit einer Oberfläche. Es sind eigentlich 2 Zustände, die man haben kann, wenn man da so vorsteht. Und das ist eigentlich sehr faszinierend, dass man dann wechseln kann zwischen Materialität und Oberfläche und zwischen diesem erhabenen Gefühl. Wie man sich fühlt, wenn man so am Meer steht am Abend und dann sich denkt, oh, große Sternenhimmel.
Marlon Middeke erzählt, dass Human zur Pudenco-Rasse gehört. Sie wird in Spanien bei der Jagd eingesetzt.
Wenn diese Hunde dann nicht die Leistung erbringen, dann werden die ganz, ganz grausam behandelt oder ausgesetzt. Dieser Hund ist dann eben als Straßenhund gelebt und ist dann über eine Auffangorganisation, die dann die Hunde nach zum Beispiel Deutschland vermitteln, zum Künstler gekommen. Dann wurde, wie gesagt, ich als Besitzer rausgesucht. Und das war schon mal das Erste, dass man den Hund so aufpäppeln musste, als man den bekommen hat.
Human wog 4 Kilo weniger als heute.
Wo ich dann sehr stolz darauf war, dass es dem Hund immer besser ging und dann trotzdem von allen Seiten irgendwie Kritik darüber kam, wie denn dieser Hund aussähe. Wir haben den aufgepäppelt und noch rein psychisch hat der Hund schon sich unheimlich toll entwickelt. Man konnte das wirklich richtig beobachten, wie viel selbstbewusster dieser Hund geworden ist über diese Zeit. Hey, Rumi. Chicken Stripe. Das muss man auch als Hundebesitzer dann lernen, was der Hund gerne mag. Das funktioniert sehr gut.
Ich notiere... Human mag ein Kunstwerk sein, aber sie ist auch eine ganz normale Hündin, die Leckerli liebt. Aber die Pfote, diese rosa Pfote.
Ist sie mit dieser Farbe so geboren?
Ja.
Ja? Ja, schön. Nein.
Ich sag doch ja.
Ja, ja. Kann ich auch sagen. Was hat der Hund?
Bitte?
Was hat er?
Der hat nichts. Das ist ein lebendiges Kunstwerk.
Ah ja, nee, okay. So sieht es doch aus. Ja, schön. Schönen Tag
noch. Das ist eine pure Rasse. Eine Rasse, die in der spanischen Kunstgeschichte auch oft abgebildet wurde mit den Königen. Und deshalb hat es Pierre Wieck auch interessiert, diese Rasse zu haben. Und so auch diese rosa Pfote als Andeutung, dass das auch ein Hund ist, der oft abgebildet wurde, ne, in der Geschichte und der hier richtig lebt, sein Leben lebt.
Bevor ich zu den schwierigen Fragen komme, wie kommt die Farbe auf die Pfote?
Der Pierre Wieck hat natürlich das Konzept dafür erstellt und die Idee gehabt und es auch zuerst gemacht. In der Lebensmittelfarbe regelmäßig wieder neu aufgetragen. Und dadurch wäscht sich halt wirklich sehr schnell raus. Ja. Da liegt die ganz entspannt auf ihrem Deckchen und dann macht man das ganz schnell.
Also, Frau Boudin, jetzt die Frage, was ist ein Kunstwerk?
Ein Kunstwerk ist eine Arbeit, die von einem Künstler realisiert wurde. Künstler sein ist nicht ein Beruf, es ist eine Lebenseinstellung. Und Künstler leben durch und für ihre Kunst. Also das ist wirklich eine existenzielle Frage.
Ich notiere Lebenseinstellung. und existenziell. Und wann stirbt ein Kunstwerk?
Kunstwerke können nicht sterben. Die haben unterschiedliche Existenzformen. Auch ein Kunstwerk, welches vernichtet wurde, existiert eigentlich noch immer. Es existiert im Gedächtnis von denen, die das gesehen haben, die es erlebt haben. Es existiert durch Fotografien oder Schriften. Ich glaube, ein Kunstwerk stirbt nie.
Ein schöner Gedanke und auch tröstlich. Überzeugt bin ich aber nicht. Was, wenn Human irgendwann ein ganz normales Hundeleben führt? Oder wenn ein Kunstwerk gezielt zerstört wird?
Es ist eine der großen Restaurierungsgeschichten des 20. Jahrhunderts.
Die Kunsthistorikerin Angela Matisek ist Spezialistin für das Leben und Sterben von Kunstwerken und hat ein Buch dazu herausgegeben. Newmans Who's Afraid? Ist für sie ein faszinierender Fall.
Wenn man sich für dieses Feld interessiert, stößt man eigentlich sofort drauf. Und ich fand das einen guten Einstieg, weil es einfach auch nochmal klar macht, wie sehen wir Kunstwerke eigentlich an? Was ist ein Kunstwerk eigentlich? Nach dem Skandal, dass es zerschnitten wurde, gab es den ersten Riesenaufschrei, es soll tot sein. Dann wurde es an einen Restaurator geschickt, der laut Laborberichten offensichtlich zu weit gegangen ist. Dann galt Who's Afraid das zweite Mal als tot. Es war sehr, sehr lange nicht zu sehen. Es wurde seit den 90er Jahren auch nicht mehr von anderen Museen als Leihgaben angefragt. Aber gleichzeitig, als es jetzt wieder in Amsterdam ausgestellt wurde, gab es genug Stimmen in der Presse, dass es ein beeindruckendes Werk ist. Also offensichtlich ist das mit dem Todgehen sehr, sehr schwierig.
Ich fasse zusammen. Ein Werk wurde zweimal geboren. Sein aktueller Status? Lebendig? Tot? Komatös? Die Experten streiten. Und die Besucher trauen ihren Augen nicht.
Ich kann es nicht so offen sehen, als würde ich die Geschichte dahinter nicht kennen.
So I'm trying to look and I'm trying to figure out what I see.
Ich versuche zu schauen und herauszufinden, was ich sehe.
Yeah, it's a strange. I can understand why somebody got very aggressive looking at it.
Und es ist seltsam. Ich verstehe, dass jemand sehr aggressiv wurde, als er es anschaute. Aber
it works.
Es wirkt.
It's a very powerful painting. And it still works. Yes.
Es ist ein sehr kraftvolles Gemälde. Und es wirkt immer noch.
Frage an Eisbrand Hümelin vom Institut für das kulturelle Erbe der Niederlande. Was macht ein Kunstwerk aus?
Ein Kunstwerk ist eine poetische Bezauberung, was man manchmal nie total fassen kann, aber wo man durch bezaubert ist. Und diese Bezauberung hat irgendwo eine sehr tiefe Wahrheitserfahrung auch für mich.
Und was ist jetzt mit Who's Afraid? Ist das Werk zerstört oder verwandelt?
Das finde ich eine sehr schwierige Frage. Ein Kunstwerk stirbt nicht unbedingt, wenn das materiell vielleicht vernichtet ist. Ich kann erzählen, wie dieser Newman für mich jedenfalls damals, was für eine Erfahrung es mir gegeben hat. Also ich kann dir dieses Zeugnis geben und durch dieses Zeugnis ist es da. Auf eine total andere Weise, nicht? Ja, das ist ein Brian Newman, es ist ein übermalter Brian Newman. Ein stumpfer Brian Newman, es ist eine Interpretation von Brian Newman, könnte man sagen. Eine sehr schlechte Interpretation, das ist, wie man vielleicht Bach falsch singt, ja, dass man das fast nicht anhören kann, so das Gefühl etwas. Ich finde, dass Who's Afraid of Red, Yellow and Blue Number 3 nicht tot ist. Es ist da. Es hat auch ein Geheimnis vielleicht, die unter dieser Farbschicht liegt, nicht? Man hofft noch immer, vielleicht können wir mal diese Übermalung wegnehmen. Noch die Hoffnung macht das Bild einmal ein Human.
Verschiedene Departments, die sozusagen die ganze Backstage-Work machen im Guggenheim.
Das Überleben von Kunstwerken hängt oft ab von Spezialisten. Manche gibt es erst seit wenigen Jahren.
Ist die Adresse eigentlich öffentlich verlinkt?
Nein.
Deswegen sollte ich die dann auch nicht erwähnen.
Auf keinen Fall, bitte. Genau. Nein, das ist wirklich der inoffizielle Teil des Guggenheims.
Ja.
Ein mächtiges Lagerhaus für unschätzbar wertvolle Kunst. Die Stahltür am Eingang trägt kein Schild. Joanna Phillips ist Medienkunstrestauratorin am Guggenheim Museum in New York. 2008 hat sie hier angefangen mit 34 Jahren. Inzwischen verfasste sie mit zwei Kollegen ein Standardwerk zur Bewahrung von Videokunst. Kompendium der Bildstörungen beim analogen Video. Phillips gilt als Kapazität ihres noch jungen Fachs.
Wir befinden uns hier im Conservation Department vom Guggenheim Museum im 6. Stock dieses Warehouses.
Mit einem grandiosen Blick auf die Skyline von Manhattan. Joanna Phillips führt mich vom Atelier in einen separaten Raum.
Was wir hier vor uns sehen, ist das Media Conservation Lab des Guggenheim Museums. Es ist das erste Media Conservation Lab, was in den Vereinigten Staaten in einem Kunstmuseum angesiedelt worden ist.
2009 hat Joanna Phillips das Labor gegründet. Sein Kernstück? Ein Metallturm mit 12 Regalen voller Abspielgeräte für Videoformate aller Art. Medienkunstrestauratoren müssen technisch am Puls der Zeit sein. Kämpfen mit der Frage, stirbt ein Kunstwerk, wenn die ihm innewohnende Technik überholt ist?
Das große nächste Thema wird auf jeden Fall computerbasierte Kunst und Kunst, die fürs iPhone gemacht wird oder für andere Kommunikationsmedien, die natürlich furchtbar kurzlebig sind. Das kennen wir alle, wie oft wir unsere eigene Technologie austauschen. Also ein 2-jähriges Telefon kommt einem schon eher alt vor heutzutage.
Medienkunst, und sei die Technik noch so veraltet, soll im Museum erhalten bleiben. Eine Kompensation für das Ex und Top?
Vielleicht ist es eine Kompensation, aber dann ist es eine wichtige Kompensation.
Die Kunsthistorikerin Angela Matisek.
Dann ist es ein wichtiger Ort, an dem Relikte der Vergangenheit, Objekte, die uns noch heute was aus der Vergangenheit, über die Vergangenheit sagen oder auch über die Gegenwart zu sehen sind. Und das ist wichtig.
All diese Werke haben gemein, dass sie nur existieren, wenn sie als System installiert sind. Das heißt, anders als traditionelle Objekte, Gemälde, Skulpturen etc., die man auch im Depot als Werke erfahren kann, existieren Medienkunstwerke nur, wenn ihre verschiedenen Komponenten in der richtigen Konfiguration installiert sind und wenn sie erfahrbar sind als funktionierendes System.
Auf einem kleinen Tisch ein Röhrenfernseher mit dunklem Bildschirm. Seitlich hängen ein paar Kabel raus.
Sie sehen selber, wenn es nicht läuft, dann ist das Werk eigentlich nicht vorhanden. Sie haben nicht erkannt, dass wir hier neben einem Nam June Paik sitzen. Es sieht einfach aus wie ein abgeschalteter Fernsehkasten.
Die berühmte TV Crown, geschaffen vom Vater der Videokunst, ist inzwischen ein Sorgenkind der Sammlung. Ich notiere, wer Medienkunst den Stecker zieht, hat nicht viel von ihr.
Als das Smithsonian American Art Museum unser Werk ausleihen wollte, haben wir einen riesigen Schreck bekommen, weil die Ausstellungsdauer für 8 Monate geplant war, also eine extrem lange Ausstellung. Und wir haben sofort befürchtet, unser armes analoges TV-Gerät wird innerhalb dieser 8 Monate entweder verenden oder so stark beansprucht, dass sich das kleine Löchlein, was sich schon im Phosphor angefangen hat zu bilden, so ausweiten wird, dass unser Gerät wirklich deutlich Schaden genommen haben wird. Hier, das hier ist es. Sehen Sie dieses schwarze Loch hier, das schon ausgebrannt ist.
Wie die TV Crown funktioniert, kann ich nur auf dem Laptop betrachten. Phillips klickt einen Film an. Ein farbiges Band tanzt auf dem Bildschirm eines Röhrenfernsehers in rhythmischen Schwingungen. Für die TV Crown hat Pike die Bildröhre des Fernsehers manipuliert. Durch Audiosignale.
Wenn man das Werk als Original betrachtet, dann ist man in dem Dilemma, dass man es einerseits zwar zeigen möchte, andererseits jedoch sich das Werk sozusagen selber verbraucht, wenn man es zeigt, vor allem für lange Ausstellungsdauern. Dadurch, dass wir das hier in der Werkstatt haben, können Sie schon ahnen, dass wir beschlossen haben, unser Original nicht zu verleihen, weil wir es noch funktionstüchtig erhalten möchten, sondern ich bin zu CTL Electronics gegangen und habe mit denen angefangen zu überlegen, ob es möglich wäre, eine Replika unseres Originals anzufertigen.
Die Initialen CTL stehen für Chi Ten Lui. Der aus Taiwan stammende Ingenieur für analoge Video- und Fernsehtechnik leitet eine Firma im New Yorker Stadtteil Tribeca. Zwei Etagen in seinem Haus sind mit Elektronik gefüllt, die es kaum noch zu kaufen gibt. Der über 70-Jährige ist die Lebensversicherung für Videokunst. Mehr als 10 Museen in den USA arbeiten mit ihm zusammen.
Ich möchte mich bei Nam June Paik bedanken, dass er uns am Leben erhält. Ohne ihn würde ich nicht mehr arbeiten.
Also im Falle von CTL ist sicherlich auch ganz wichtig, dass er selber eine persönliche und lange Vergangenheit hat mit Nam June Paik und wir zu ihm gehen, um Nam June Paik Werke zu restaurieren. Außerdem ist er einer der letzten Dinosaurier in dieser Stadt, die tatsächlich noch analoge Technologie servicen, reparieren, besorgen, wenn es um Ersatzteile geht, also die tatsächlich sich diesen Fokus erhalten haben.
It's a village full of junkyards. This area is all for leather. This area is all for sheet metal. This area is all for plastic. This area is all for CRT. This area. So, of course, they took me to CRT.
Es ist eine Stadt voller Schrottplätze. Da gibt es Berge von Leder, Blech, Plastik, Bildröhren. Sie brachten mich natürlich zu den Bildröhren.
Bis nach China reist Louis, um Ersatzteile für Röhrenfernseher zu besorgen.
You see a line of people, 5-6 people washing all the tube. Take the tube out.
Da sind 5-6 Mann, die waschen die Röhren. Einfach mit Wasser, nicht mit Chemie. Da ist eine Person, die testet, ob die Röhre funktioniert. Ganz simpel, unkompliziert. Nach dem Waschen trocknen sie sie. Dann kommt eine andere Station, da tun sie wieder Graphit in die Röhre.
Ich notiere, Elektroschrott hilft Medienkunstwerke lebendig zu halten.
Es geht darum, Respekt beim Spezialisten für unsere Bedürfnisse herzustellen. Das heißt, wenn mit ihm die Pferde durchgehen und er möchte gerne das Werk noch besser machen, als es der Künstler seinerzeit geschafft hat, dann muss ich den bremsen können und er muss wissen, dass meine Anliegen Priorität haben.
In November 2012, Guggenheim Conservation set out to create a replica of the modified CRT that should serve as an exhibition copy for loan.
Louis und sein Team haben die TV Crown mit einem baugleichen Fernseher nachgebildet. Joanna Phillips dokumentierte jeden Schritt und auch jeden Irrtum der Techniker im Video. Spätere Restauratoren sollen es mal leichter haben.
Ein Grund, warum wir jetzt diese ganze Bemühung unternommen haben, uns ganz genau anzuschauen, wie das Original funktioniert und was sozusagen das Konzept ist dieser Modifikation. Ein Grund ist, weil es jetzt noch funktioniert und weil wir jetzt noch Fernsehgeräte finden und weil jetzt noch die Expertise in Form des über 70-jährigen Mr. Louis existiert.
Klingt einleuchtend. Doch als Museumsbesucherin möchte ich am liebsten das vom Künstler gefertigte Original sehen. Ist die TV Crown nicht auf gewisse Weise gestorben, wenn nur noch Nachbildungen gezeigt werden?
Ich würde sagen, dass das vom Künstler angefertigte Objekt, das das Kunstwerk vertritt, gestorben ist. Ja. Aber Paik selber war überhaupt nicht auf bestimmte Geräte fixiert. Für ihn ist das Kunstwerk das Konzept TV Crown.
Ich notiere. Wenn nicht mal der Künstler am Original hängt, muss ich mich wohl auch locker machen.
Wir haben noch eine zweite Replik angefertigt übrigens, jetzt wo wir so gut wissen, wie es geht. Die erste haben wir nach Washington geschickt in die Ausstellung und die andere ist wirklich hier mit dem Original im Depot. Und ich denke, für TV Crown wird es die einzige Möglichkeit sein, das Werk in Zukunft zu zeigen.
Veränderung ist in der Kölner Pierre-Huyghe-Ausstellung Konzept.
Da steht eine männliche Figur, welche eine Maske trägt, wo Licht rausstrahlt, so LED-Lichter. Und die Maske ist in Form eines Buches. Und da kann man sich fragen, Mensch, also das scheint jetzt wirklich kein normaler Besucher zu sein. Das ist auch tatsächlich eine Rolle, eine Person, die eine Rolle spielt und ist eine Figur, die aus ein Film rauskommt. Der Film heißt Host in the Cloud.
Dann zieht man sich diese Maske auf und läuft durch die Ausstellung.
Ich weiß inzwischen, wer der geheimnisvolle Mann ist, der erleuchtet durch das Museum Ludwig spaziert.
Ich gucke mir Kunstwerke an, je nachdem, wie meine Laune gerade ist, wo ich gerade Lust habe, stehen zu bleiben oder mich hinzusetzen, setze ich mich dann hin und verbringe etwas Zeit da drin, bin einfach anwesend. Und dabei geht es halt genau darum, halt diesen Charakter, der aus diesem Film The Host in the Cloud kommt, in die Ausstellung zu bringen und den Film lebendig zu machen.
Human, die Hündin und ihr Besitzer Marlon Middeke als lebendige Kunstwerke.
Dieser Film ist eigentlich auch nicht ein klassischer Film, sondern ist eine Aufzeichnung von einer Performance, die in einem geschlossenen Museum stattgefunden hat in Paris, das Ethnographische Museum. Und ein Element war eine Art Performance vor Gericht, wo eben diese Person auch diese Masken trugen. Und eben genau wie der Hund aus der Dokumentararbeit kommt, genauso kommt schließlich dieser Maskenträger aus diesem Event, der verfilmt worden ist, wieder in unsere Realität rüber.
Es gibt sehr viele Leute, die fragen sich, ob man denn, wenn man irgendwo auf einer Bank sitzt und sich nicht bewegt, dann fragen die sich, ob der denn lebendig ist. Ja, ist das ein echter Mensch? Und dann sitzt man da so 10 Minuten und bewegt sich nicht und dann steht man auf und dann erschrecken die sich. Da kann man auch mal so ein bisschen mit spielen, das ist ganz schön.
Man sieht, wie Pierre-Huyghe unterschiedliche Realitätsebenen untersucht und dass ein Kunstwerk auch in Teilen reaktiviert werden kann. Ein bisschen wie ein Baum, ist was sehr Organisches. Da ist der Kern ist praktisch das Event und dann gibt es unterschiedliche Zweige von dieser Arbeit, ob das jetzt der Film ist oder eine Reenactment von einer Performance oder ein Bruchteil von einer Performance.
Ich halte fest, für den Künstler scheint es keinen Stillstand zu geben. In immer neuen Etappen entwickeln sich seine Werke weiter. Mittendrin die Zwei- und Vierbeiner. Marlon Middeke war nach der Documenta 13 für eine Pierre-Huyghe-Ausstellung in Paris, bevor er mit Human nach Köln kam. Wie ist das so als lebendiges Kunstwerk?
Da gab es natürlich dann auch Momente, wo ich dann einfach mich gefragt habe, was ich denn eigentlich hier mache. Und wo das ganze Leben nur in dieser Ausstellung stattfindet und man dann so ein bisschen den Bezug zu der äußeren Welt verliert. Zu Dingen, die einfach nebenbei, neben diesem Museumsbetrieb stattfinden. Es ist wieder, als ob dieses Museum und diese Ausstellung so eine eigene kleine in sich existierende Welt ist, in der man sich befindet, aus der man einfach fast gar nicht mehr rauskommt.
Ich notiere die Ausstellung als hermetische Welt und Gefängnis. Und wie erlebt das Kunstwerk seine Betrachter?
Unheimlich viele Menschen zücken sofort ihre Smartphones raus und machen Fotos und Fotos und Fotos. Das ging mir in Paris schon ein bisschen auf die Nerven. Ne? Das war auch tagesformabhängig. Ja, wo mich das dann ein bisschen genervt hat, dass die Leute nicht einfach mal beobachten und schauen, was denn eigentlich ist, sondern das Erste, was sie machen, ist sofort in ihre Hosentasche zu greifen und Fotos zu machen. Anstatt einfach sich erstmal drauf einzulassen und zu gucken, können sie da vielleicht was fühlen oder überhaupt was anderes erkennen, außer nur diesen Schnappschuss, den sie gerne machen möchten, um mitzuteilen, was sie gerade erlebt oder gesehen haben.
Marlon Middeke will irgendwann studieren, vielleicht was mit Film. Doch erstmal geht seine Reise im Dienst der Kunst weiter. Nach Kassel, Paris und Köln stellt Pierre-Huyghe ihn und Human als Attraktionen in Los Angeles aus.
Ist ja mit Hauptgrund dafür, dass ich da überhaupt mit darf. Auch wenn sie sich dessen nicht bewusst ist, ist ja schon Anführerin des kleinen Rudels.
Eine ganz andere Frage. Wie hat es sich privat so entwickelt?
Das ist halt mein Hund. Also den würde ich auch nicht mehr hergeben. Und natürlich ist es auch eine Arbeitsbeziehung. Ich kann dem Hund auch nicht permanent so viel Liebe schenken, wie ich es gerne wollte, weil man doch einfach auch den ganzen Tag sich miteinander beschäftigt. anders als wie bei den meisten Hundehaltern, die dann einfach ihre drei kurzen Spaziergänge am Tag mit dem Tier machen und dann diese Zeit irgendwie voll nutzen, bin ich ja immer den ganzen Tag mit dem Hund irgendwie unterwegs und ja, ist halt was anderes, eine andere Form von Beziehung, die man zu dem Tier hat.
Kunstwerke retten ist eine Kunst. Das Stedelijk-Museum in Amsterdam ist dafür mittlerweile Spezialist. 11 Jahre nach dem Attentat auf Who's Afraid kehrte der Täter zurück.
He was an artist himself, a son of an artist.
Er war selber Künstler und der Sohn eines Künstlers.
Bart Rütten, Leiter der Sammlungen des Museums.
The only thing we know is obviously from the things written about him in the newspapers and also the statements he has sent to the museum, letters, etc.
Das Einzige, was wir von ihm wissen, haben wir aus Zeitungen und aus Äußerungen, die er an das Museum geschickt hat, Briefe, etc.
He was just a very troubled person, a very, very psychologically disturbed person who was dealing with a lot of anxieties and was heavily under pills. So, no, he was a known patient.
Er war eine sehr problembelastete Person, ein psychisch verwirrter Mensch mit vielen Ängsten. Er stand unter Tabletten, war als Patient bekannt.
Der 21. November 1997 ist ein kalter Tag. Gleich nach Öffnung des Museums um 11 Uhr löst der Täter seine Eintrittskarte. Die Aufmerksamkeit, die Who's Afraid seit der strittigen Restaurierung hat, provoziert ihn. Gezielt steigt er in den zweiten Stock. Doch Who's Afraid ist wenige Tage zuvor gegen ein ähnlich großes Bild ausgetauscht worden. Cathedra von Barnett Newman.
This is one of his most known transparent paintings, where you can what they call look through the blue.
Dieses ist eines seiner bekanntesten transparenten Bilder, wo man gewissermaßen durch das Blau hindurchschauen kann.
You see this kind of swollen world of different intensities of the same color blue, which was achieved by making these very small brushes.
Man sieht eine von verschiedenen Intensitäten derselben Farbe Blau überquellende Welt, ein Effekt, den er durch sehr feine Pinselstriche erreicht.
Die blaue Farbfläche von Cathedra ist durch zwei vertikale Streifen geteilt. Ein charakteristisches Muster bei Newman.
It's one blue plus another blue plus a small leftover.
Es ist ein Blau plus noch ein Blau plus ein kleiner Rest. Und es ist ein wunderbares Beispiel für diese Streifen, weil es einen nicht bemalten Teil gibt, wo man das sogenannte Ausbluten der blauen Farbe unter einem Klebeband sieht. Das ergibt diesen dramatischen Effekt, diese dramatische Tiefe.
Kind of depth.
Der Täter zückt sein Teppichmesser. Er hasse abstrakte Kunst, soll er einmal ausgesagt haben.
Da hatte niemand mit gerechnet. Nein, bestimmt nicht. Ja, es ist derselbe Mann gewesen. Und dieselbe Art der Schnitt, dieselbe Form, dieselbe Länge, genau das gleiche Schaden. Ja.
Elisabeth Bracht war seinerzeit Restauratorin am Stedelijk-Museum.
Es waren drei parallele Schnitte, in der Mitte eigentlich horizontal und rechts oben noch zwei diagonale Schnitte, zwei kürzere. Insgesamt 15 Meter. Das muss man also schnell hinlegen dann, dass es nicht weiter ausreißt. Wir haben einen sehr guten Ausstellungsdienst im Museum und die haben uns gleich geholfen. Die haben gleich eine Riesenplatte gemacht, genau auf Maß. Also breit ist es 5,5 Meter mal 2,5.
Diesmal vertraut das Museum die Behandlung des zerschnittenen Bildes den eigenen Restauratorinnen an. Ein Komitee externer Experten berät sie dabei. Jeder einzelne Schritt wird diskutiert, genehmigt, kontrolliert, dokumentiert.
Das ist ja einerseits ein Objekt, aber es ist ja nicht nur ein Objekt.
Die Kunsthistorikerin Angela Matisek.
Gerade wenn Sie in der Restaurierung gucken, es gibt keinen Ort außerhalb des Krankenhauses, wo so viel über Leben, Lebendigkeit, über Tod, über Narben, über Wunden gesprochen wird. Und da merken Sie einfach eine extreme Aufladung der Dinge, mit denen sich da beschäftigt wird.
Und das ist natürlich auch ein enormer Druck, den man fühlt. Ja, immer noch.
Seit 2010 ist Elisabeth Bracht im Ruhestand.
Ich gehe regelmäßig hin und gucke mir das Gemälde an und denke, oh. Man weiß natürlich nicht, wie das auf die Dauer reagiert.
Pracht und ihre Kolleginnen bereiten die eigentliche Restaurierung 2 Jahre lang vor.
Wir haben erstmal das Gemälde gründlich untersucht. Was hat Barnett Newman benutzt an Farbe, an Grundierung, an Träger? Parallel zu den maltechnischen Untersuchungen haben wir auch kleine Barnett Newmans nachgemacht, 4 Stück, haben die kaputt geschnitten, die Farbe rekonstruiert, die Grundierung rekonstruiert, den gleichen Bildträger genommen, Schnitte reingemacht und dann haben wir an 4 verschiedenen kleinen Dummies, nennt man das, Proberestaurierung gemacht.
Mehr als 3 Jahre dauerte die Arbeit an dem Gemälde insgesamt.
Anhand von diesen Dummies konnte man sehen, wie weit muss man gehen, um überhaupt stabile Schnitte zu bekommen. Und das war nämlich unser Ziel. Der Schnitt muss absolut stabil sein und gut geschlossen. Das Bild muss flach sein. Wenn das Bild nicht flach ist, dann kann man retuschieren, was man will. Man kann füllen, was man will. Dann sieht man immer die Schnitte.
Und haben Sie dann die Rückseite genäht oder geklebt? Oder wie haben Sie das gemacht?
Beides. Erst geklebt und dann genäht. Zum Nähen haben wir chirurgisches Material benutzt. Das sind so kleine runde Nadeln mit einem Faden, der direkt an die Nadel verbunden ist. Also die Nadel hat keine Öse. Es gibt dann also keine extra Öffnungen, die sehr störend gewesen wären.
Es ist ja nicht nur so, dass wie im Krankenhaus über Kunstwerke gesprochen wird. Sie werden ja zum Teil auch so behandelt. Also es gibt jede Menge Instrumente aus der Zahnmedizin oder auch der Humanmedizin. Es gibt da schon sehr, sehr interessante Überlappungen in beiden Bereichen.
Wie schaut die Behandlerin heute auf Cathedra, ihr einstiges Sorgenkind?
Wie ich gucke?
Ja.
Erstmal gucke ich mir das ganze Bild an. Und das war auch unser Ziel, wenn man sich das anschaut, aus einer gewissen Entfernung natürlich. Der Besucher, der sollte nicht als erstes die Schnitte sehen, sondern der sollte als erstes Barnett Newman sehen und keine Restaurierung. Darum geht's uns.
Ich halte fest, Restauratoren betreiben extremen Aufwand, damit man ihre Arbeit am Ende nicht wahrnimmt. Ob sie auf verblichene Kartoffelchips eine neue Schicht streuen, Elektronik nachbauen oder Leinwände nähen.
Was sehen Sie noch mehr, als was der Besucher sieht auf den ersten Blick?
Ich sehe die Schnitte sofort, ja, sicher. Ja.
Wo sind die?
Wo sind die?
Auch vor Cathedra hält eine Barriere Besucher auf Abstand. Zudem weicht uns die Pressefrau des Dedelaik während des Interviews nicht von der Seite.
Dürfen wir?
Dürfen wir mal da drüber?
Ja, ne? Wir sind ja jetzt unter Aufsicht.
Wir sind jetzt unter Aufsicht.
Und tatsächlich.
Ach ja.
Ja. Ja. Sie sehen es selber, von da aus der Nähe sieht man das sehr gut, die Schnitte.
Die Pressefrau passt auf, dass Elisabeth Bracht nichts Falsches sagt. Die Stadt Amsterdam hat lange vor Gericht mit Goldreyer, dem Restaurator von Who's Afraid, gestritten. Am Ende stand ein Vergleich. Seither dürfen städtische Angestellte nicht kritisch über die Arbeit von Goldreyer reden. Ich probiere es also mal andersrum. War das Farbenspiel von Who's Afraid früher so lebendig wie das von Cathedra?
Kann ich nichts dazu sagen. Ich kann Ihnen doch schon was dazu sagen, aber gut, das darf ich nicht.
Die Restaurierung von Cathedra gilt als Erfolg. Bei Who's Afraid schuf Goldreyer womöglich Fakten. Eine neue Farbschicht soll sich untrennbar mit dem Original verbunden haben. Elisabeth Bracht dagegen legte Wert darauf, dass ihre Eingriffe bei Cathedra rückgängig gemacht werden können. Man weiß ja nie.
Diese Restaurierung wird nicht die letzte sein. Vielleicht in 100 Jahren, 200 Jahren, wer weiß, ist eine neue Restaurierung notwendig. Und dann muss das möglich sein. Ich meine, in 100 Jahren, da weiß man garantiert mehr, hat man mehr Techniken, sind die Restauratoren noch schlauer als heute. Ja.
Ja, gucken Sie, schauen Sie sich um. Also das hier ist mein Atelier, wo wir gerade säckeweise Wäsche waschen, weiße Wäsche für eine Arbeit. Das ist Wäsche, die hatte ich in einer Installation im Kunstmuseum Bonn verwendet. Und wie man sieht, sind hier noch so Wattereste und Zuckerreste drauf. Und wir sind gerade dabei, die zu waschen, um sie wieder frisch zu machen, weil ich sie für eine neue Installation brauche.
Im Atelier von Thomas Rentmeister. 350 Quadratmeter in Berlin-Weißensee, lichtdurchflutet. Früher waren hier Filmstudios. Tragödie der Liebe mit Marlene Dietrich wurde da gedreht.
Wenn ich Kunst mache, denke ich nicht in erster Linie an die Erhaltbarkeit, sondern wenn es die und diejenigen Materialien sein müssen, die ich für richtig halte, um gute Kunstwerke zu machen, dann ist mir das egal, ob die jetzt 500 Jahre halten oder nur nur für die Dauer der Ausstellung. Dann müssen es halt Chips sein. Das ist auch vollkommen in Ordnung.
Thomas Rentmeister ist Bildhauer, beschäftigt sich mit der Wirkung von Materialien im Raum. Bekannt wurde er mit hochglänzenden Polyesterskulpturen. Seit der Jahrtausendwende verwendet er für seine Kunst vermehrt Haushaltsmaterialien, industriell gefertigte Massenware. Oft Vergängliches wie Pinatencreme, Nutella oder eben Chips.
Was heißt schon vergänglich? Manche Werke halten 10 Jahre, manche halten 100 Jahre, manche halten 1000 Jahre. Also das ist relativ, würde ich sagen, was vergänglich ist. Also hier ist das Lager zum Beispiel. Hier bewahre ich alle Arbeiten auf, die noch in meinem Besitz sind, also in den ganzen Kisten. Und auch Materialien. Da in den Fässern ist zum Beispiel Nutella drin.
Ach, das kann man auch aufbewahren? Also das gammelt ja, nicht, oder doch?
Es gammelt eigentlich nicht und ich wollte es halt nicht wegschmeißen, weil ich es dann nochmal verwenden wollte. Aber mittlerweile ist es schon einige Jahre alt.
In der Kunsthalle Wilhelmshaven breitete Thomas Rentmeister mal eine gute halbe Tonne Nutella auf dem Boden aus. Sponsor Ferrero fand das anscheinend nicht so toll. Doch für eine große Einzelausstellung von Thomas Rentmeister 2011 in Bonn lieferte die Firma erneut.
Das große Nutella-Bild und vis-à-vis das große Penaten-Bild, das waren halt Bilder. Die Räume im Bonner Kunstmuseum, das sind ja so perfekt zugeschnittene Museumsräume für große Bilder eigentlich. Und es war ein wenig auch eine Persiflage auf dieses große Format. Also es ist so ein Format, das, also größer geht es nicht. Größer wäre dann nur eine Wandgestaltung gewesen. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte, dass es so aussieht wie ein Bild. Es war dann 12 Meter lang und 3,50 Meter hoch. Und das Penatencreme-Bild, was gegenüber hing, war 11 Meter lang und auch 3,50 Meter hoch.
Rentmeister zeigt ein Foto der beiden Bilder. Reliefartige Landschaften. Eine weiß, eine braun. Die Materialien jeweils mit den Händen verstrichen.
Dann riecht man sowohl von der einen Seite Nutella und von der anderen Seite Penatencreme und es vermischt sich dann. Oder man riecht manchmal einen Hauch Creme und manchmal einen Hauch Schokoladenduft.
Ich notiere die vierte Dimension, der Geruch.
Das ist eigentlich sehr populär angekommen, muss ich sagen. Also es ist einfach durch die Materialien. Und es ist natürlich auch eine Persiflage auf monochrome Malerei. Aber es ist nicht nur eine Ironisierung, sondern es wirkt auch ästhetisch. Es wirkt auch einfach 1:1.
Also gehören Werke aus Nutella und Penatencreme ins Museum?
Das sind ja keine feststehenden Kriterien, die man abprüfen kann.
Angela Matisek, die Kunsthistorikerin.
Was von einer Zeit als bestimmte gültige Aussage einer anderen Zeit gesehen wird, das verändert sich. Auch mit einer bestimmten historischen Distanz. Und das macht das ja so spannend. Das kann man nicht im Vorhinein sagen, was dann da bleiben wird.
Ich kann Ihnen ja mal kurz die Abbaufotos zeigen. Vielleicht ja. Ist das ja, interessiert Sie das ja ein bisschen.
Aber klar. Was ist aus den Nutella- und Penatencreme-Bildern geworden?
Abbau. Also das ist jetzt der Raum, da fangen die jetzt an, die großen Bilder abzunehmen. Und da haben die mit so einem Schaber die Penatencreme abgekratzt schon mal. Das ist halt so eine Konstruktion, die da drunter ist, aus Holz.
Die Penatencreme wird in Eimer gefüllt.
Die habe ich jetzt auch noch. Die brauche ich manchmal für Installationen. Da ist das Nutella-Bild abgekratzt.
Und die mächtigen Sperrholzrahmen?
Die Stadt hatte Glück, dass die Abfallbetriebe der Stadt Bonn, ich glaube, die haben das sogar umsonst gemacht.
Aber weg ist nicht weg.
Es gab Interesse eines holländischen Kunstsammlers an dem Nutella-Bild. Und wenn das mit dem Verkauf mal eines Tages laufen sollte, dann kriegt er halt einfach das als Konzept verkauft. Dann darf er das in einer bestimmten Größe immer wieder selber aufbauen, von bis so, wie auch immer. Ich fände es gut, wenn man zum Beispiel so Nutella-Arbeiten auch in 100 Jahren noch zeigen könnte, falls es Nutella dann noch gibt. Und ich fände es sogar gut, wenn es keinen Nutella dann mehr gäbe, wenn Leute sich dann die alte Formel von der nicht mehr existierenden Firma Ferrero heraussuchen würden und neues Nutella anmischen nach altem Rezept, um die Arbeit herzustellen. Das fände ich toll.
Aber der Aufwand, die Zeit, Diese Menge neu produzierter Kunst.
Es ist doch super, wenn so viel Kunst produziert wird und wenn man dann wirklich so dran arbeiten kann, was sind jetzt die gültigen Zeitaussagen? Ich weiß nicht, ob es auf dem kulturellen Sektor eine Überproduktion geben kann, wie es das bei Autos oder wie es das bei Computern geben kann. Das ist eine völlig andere Art der Produktion mit völlig anderen Zielen und es hat eine andere gesellschaftliche, auch geistige Relevanz als halt eine Kaffeetasse. Glaube ich immer noch dran.
Es kann nicht genug Museen geben. Das sind ja auch Räume der Ruhe, genau wie früher Kirchen. Also es ist absolut notwendig, gerade in so einer Wegwerfgesellschaft solche Räume zu haben. Es kann gar nicht genug Räume geben. Also das ist ja eine kulturelle Frage auch.
Schon klar, die Profis sind fürs Bewahren. Vom wirklich Wichtigen jedenfalls.
So ein Gegenwartsmuseum ist immer auch ein Labor. Ja, da muss man viele Dinge auch kaufen und zeigen, von denen der Status noch unklar ist. Aber nicht alles wird mal ein Picasso oder ist ein Picasso. Da kann man dann halt versuchen, durch einen guten Überblick über die Gegenwartsproduktion klar zu kriegen, was finde ich wichtig und warum möchte ich, dass das erhalten wird, warum möchte ich, dass das ins Museum kommt. Aber da werden sie keine letztendliche Sicherheit haben.
Aber was macht dann ein echtes Kunstwerk aus? Eines, das einen Platz im Museum verdient.
Oh, Keller. Was macht ein Kunstwerk zum Kunstwerk? Das ist eine ganz schwierige Frage.
Angela Matisek ist Spezialistin für das Ende. Sie hat das Buch »Wann stirbt ein Kunstwerk?« herausgegeben.
Ich komme mal von einer anderen Seite. Ich habe in diesem Sammelband ja ganz verschiedene Berufsgruppen befragt. Also vom Kunsthistoriker über Kuratoren, Restauratoren, Versicherungsleute, Galeristen, Künstlerassistenten. Und so die Frage, wann stirbt ein Kunstwerk, haben die natürlich ganz, ganz verschieden beantwortet. Da gibt es natürlich die versicherungstechnische Antwort. Ab 75% Schaden ist ein Kunstwerk ein Totalschaden oder auch wenn die Kosten der Restaurierung den Marktwert überschreiten. Es hat aber ein Restaurator die für mich schönste Antwort gegeben, mein Kunstwerk stirbt dann, wenn es uns in keiner Weise mehr berührt. Und wenn Sie fragen, was macht Kunst aus, dann ist es ganz genau das letzten Endes. Eine bestimmte Relevanz, die man mit historischem Abstand besser erklären kann als gegenwärtig.
Ist das Kunst oder kann das weg? Von Kartoffelchips, Teppichmessern und einem Hund mit rosa Pfote. Ein Feature von Martina Keller. Es sprachen Bettina Kurt, Luis Friedemann-Thiele und Ruth Schiefenbusch. Technische Realisation Jürgen Glosemeier und Mechthild Austermann. Regieassistenz Rami Hamse. Regie Philipp Brühl. Redaktion Dorothea Runge. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Südwestrundfunk 2015.